So, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr habt auch etwas von der Geschichte von dem traurigen Hahn gehabt. Ja, es kann uns ja allen auch einmal so gehen, dass wir vor der Frage stehen, kennen wir oder kennen wir unseren Heiland nicht? Und ich möchte euch jetzt doch begrüßen mit dem apostolischen Gruß, den ich immer, wenn es irgend geht, jeder Gemeinde entbiete, zu der ich eingeteilt bin. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander unseren heutigen Predigttext aufschlagen. Wir finden ihn im 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 5. Die Verse 19 und 20. 2. Korinther 5, die Verse 19 und 20. Da schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth: Denn Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Liebe Geschwister, wir wollen uns diesem Text behutsam und schrittweise nähern. Das, was er uns zu sagen hat, ist von ganz besonderer Bedeutung, von existenzieller Bedeutung für jeden Einzelnen von uns und für uns alle insgesamt als Gemeinde. Ich finde in diesem Text drei Aussagekerne. Zum Ersten, Gott war in Christus. Der Zweite heißt, Gott versöhnt die Welt mit sich selber. Und der Dritte heißt, Gott hat uns das Wort von der Versöhnung anvertraut. In welcher Beziehung steht dieses Wort mit der damaligen Gemeinde Korinth? Was wollte Paulus dieser Gemeinde damals sagen? Und nebenbei, was will er uns heute sagen? Diese Gemeinde von Korinth, die hat ja nicht aus traditionsgebundenen gläubigen Juden bestanden. Was war das denn für eine Stadt? Und was waren das für Leute, die dort wohnten und aus denen natürlich dann auch die christliche Gemeinde bestand? Korinth, die Stadt, war 44 im Jahr 44 vor Christus, vor Christi Geburt, durch Gaius Julius Caesar als Kolonie für seine alten Soldaten, für seine Veteranen neu gegründet worden. War eine Kolonie, eine Veteranenkolonie. Seit dem Jahr 27 vor Christus war die Stadt Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Achaia ist ein anderer Name für Griechenland, Kleinasien. Und sie war Sitz des Statthalters. Und sie lag verkehrstechnisch sehr günstig an einer Landenge und hatte zwei Häfen, die sie zu einer wirtschaftlichen Drehscheibe zwischen Asien und Rom machten. Handel, Finanzgeschäfte und handwerkliche Produktion haben das Leben dieser Stadt bestimmt. Als Handels- und Hafenstadt hatte Korinth eine bunt gemischte Bevölkerung und in dieser Bevölkerung gab es natürlich auch ein starkes römisches Element. Und da gab es auch eine Vielzahl von hellenistisch-orientalischen religiösen Kulten und Tempeln. Die kulturelle, die religiöse und die soziale Vielfalt dieser Stadt spiegelte sich natürlich auch in der christlichen Gemeinde wider, so wie das eigentlich auch heute noch ist. Unsere Gemeinden sind sozial gesehen ein Spiegelbild ihrer Umwelt. Die Mehrzahl der Gemeindeglieder waren ehemalige Heiden. Und daneben hat es natürlich auch Judenchristen gegeben. Ein großer Teil der Gemeinde gehörte sozial zu den, wie man so sagt, unterprivilegierten Schichten, aber nicht zu den ganz Armen. Es gab in dieser Gemeinde auch Angehörige der Oberschicht, aber nur wenige. Es wird ein Crispus erwähnt, es wird ein Erastus erwähnt in der Apostelgeschichte und im Römerbrief. Und diese betuchten und ja, wohlhabenden Leute, die haben dann natürlich die Räumlichkeiten für die Gemeinde, für die Gemeindeversammlungen und Herrenmahlfeiern für das Abendmahl zur Verfügung gestellt. So viel jetzt einfach einmal zu dem Umfeld, in das hinein Paulus seine Botschaft verkündet hat. Noch einmal, der erste Satz lautet: Gott war in Christus. Gott war und Gott ist in Christus. So hat ja auch Jesus selber sich verstanden, wenn er gesagt hat: Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater, wir beide sind eins. Dass Gott sich durch Jesus von Nazareth der Welt kundgetan hat, das war, und das ist aber nur erst der Anfang der Botschaft. Gott war und Gott ist ganz leibhaftig in Jesus Christus. Er hat sich im Sohn, in Jesus, hineinbegeben in die Menschenwelt. Welch ein Wunder, das ist kaum begreifbar. Das war selbst für den engsten Jüngerkreis kaum verstehbar. Nach Johannes 14 verheißt er ihnen ja die himmlische Wohnung. Ich will wiederkommen und will euch die Wohnung bereiten und so weiter. Er verheißt ihnen die himmlische Wohnung in seinem Reich und dann bereitet er sie darauf vor, dass er sie verlassen würde und dass er wiederkommen werde, um sie heimzuholen in sein Reich. Johannes 14, Vers 4. Johannes 14, Vers 4 sagt er: Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Ein rätselhaftes Wort. Sprich zu ihm Thomas, der ungläubige Thomas, der Zweifler. Der hat immer solche Fragen gehabt. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Und weil wir das nicht wissen, wie können wir den Weg denn wissen? Jesus antwortet ihm und spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von nun an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Sie waren noch immer nicht zufrieden. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeig uns doch den Vater, und es wird uns genug sein. Jesus spricht: Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Und jetzt kommt dieser grandiose, geheimnisvolle und bedeutungsschwere Satz: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das müssen wir uns einmal so richtig vor Augen stellen. Jesus spricht: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott war in Christus, ist in Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn dann? Zeig uns den Vater. Herr, zeige uns den Vater. Und das ist genug. Das könnten wir auch gesagt haben, nicht wahr? Ich jedenfalls traue mir das zu. Herr, zeige uns den Vater. Und das reicht uns dann. Und was Jesus dem Philippus gesagt hat, das sagt er natürlich auch uns. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie sprichst du dann, lieber Bruder, liebe Schwester? Zeig uns doch den Vater. Das Wissen um dieses Geheimnis, das hat sich ausgebreitet dann in der Gemeinde und es ist dokumentiert worden in den Schriften des Neuen Testamentes, das sich damals allmählich entwickelt hat und das damals Stück um Stück, Schritt um Schritt, Schritt entstanden ist. Und damit sind wir bei der zweiten Kernaussage unseres Eingangstextes. Gott versöhnt die Welt mit sich selber. Gott versöhnt Welt mit sich selber. Und so sagt es auch Paulus im Kolosserbrief, Brief an die Kolosser, 1. Kolosser, Kolosser 1, Vers 15. Er, Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen. Alles, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wo Schuld, Geschwister, überlegt es gut, wo Schuld Menschen voneinander trennt, da soll, da muss Versöhnung geschehen. Und darum hat ja auch Jesus in sein Mustergebet die Bitte eingefügt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung und Versöhnung sind nicht ganz identisch miteinander, sie sind nicht ganz dasselbe, aber sie stehen in einer engen Beziehung zueinander, sie bedingen sich gegenseitig. Versöhnung kann nur da sein, wo Vergebung stattgefunden hat. Ihr werdet sein wie Gott. Das war und das ist das Angebot Satans an die Menschheit. Und so wird die ursprüngliche Einheit zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf zerbrochen. Und so entsteht Schuld zwischen Gott und Mensch und damit natürlich auch konsequenterweise zwischen Mensch und Mensch. Sein wie Gott. Nie haben Menschen aufgehört, danach zu streben, das zu verwirklichen. Schuld begleitet uns Menschen durch die Geschichte der gesamten Menschheit und uns selber auch, ganz persönlich, unser ganzes Leben lang. Nie werden wir fertig sein mit dieser Bitte und vergib uns unsere Schuld. Wir werden nie damit fertig sein. Täglich neu, jeden Tag neu brauchen wir Vergebung und auch Versöhnung. Frieden machen. Darum ringen wir unaufhörlich im kleinen persönlichen Bereich und in den Friedensbemühungen der Großen, der Mächte und der Gewalten. Aber nur einer kann Frieden schaffen ohne Waffen. Nur einer kann Frieden schaffen ohne Waffen. Christus, der Herr. Durch ihn hat Gott alles mit sich selbst versöhnt, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und damit stehen wir bei der dritten zentralen Aussage unseres Predigttextes. Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das lässt in uns wach werden das Bild von der ehernen Schlange. Wir kennen es alle. Da wird berichtet im 4. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 9. 4. Mose 21, Vers 9. Da machte Mose eine eherne Schlange, eine bronzene Schlange, und richtete sie hoch auf, und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Wir kennen die Geschichte, ich brauche sie nicht im Einzelnen zu erzählen. Jesus hat diese Geschichte zum Gleichnis gemacht, für seinen eigenen Opfergang. In Johannes 3, Kapitel 3, Vers 14, es ist das Nachtgespräch mit dem Nikodemus. Da sagt er, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Wort von der Versöhnung, das Gott unter uns aufgerichtet hat, als ein ewiges Zeichen seiner Gnade. Hoch ragt es unter uns auf, das Zeichen der Gnade Gottes, das Kreuz von Golgatha. Unter diesem Kreuz stehen wir mit der kleinen Gruppe der Menschen, die es bis zum Ende bei ihm ausgehalten haben. Die bis zum Ende bei ihm ausgeharrt haben. Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 25. Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala und neben Maria Johannes der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das waren die einzigen, die es ausgehalten haben, was da geschehen war. Und darauf hat ja auch unsere Kindergeschichte Bezug genommen. Noch einmal muss es gesagt sein, Gott hat unter uns aufgerichtet, er hat es unter uns aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. Das gilt uns heute. Er selber war es ja, er selber ist es ja. Er ist es, das Wort, von dem der Anfang des Johannesevangeliums redet. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Im Anfang war das Wort, das Schöpferwort, aber dann auch das Wort von der Versöhnung. Hoch aufgerichtet, ich sage es immer wieder, hoch aufgerichtet für uns. Und hier trifft uns nun die vierte und letzte Kernaussage unseres Predigttextes. Konsequenterweise, so sind wir nun. Das heißt, und deshalb sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Christus ruft uns. Christus braucht uns. Christus will uns. Und er ruft uns jetzt. Und er braucht uns jetzt, nicht morgen, morgen auch, aber jetzt. Und er will uns heute, heute und hier und für immer. Und er ruft der Welt durch uns zu. Er ruft die Welt durch unser Wort. Durch wen denn sonst? Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Vielleicht kennt ihr das. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. Wer friedlos ist, wer Hass im Herzen trägt, wer entzweit lebt, wer befreit sie zum Frieden? Wer verzweifelt ist, wer verbittert klagt, wer entfremdet lebt, wer befreit sie zur Hoffnung? Wer herzlos ist, wer eiskalt rechnet, wer über Leichen geht, wer befreit sie zur Liebe? Wo Fronten sind, wo Grenzen trennen, wo Mauern stehen, wer befreit uns zum Gespräch? Wo Schreie sind, wo Hunger herrscht, wo Elend haust, wer befreit uns, uns zur Gerechtigkeit? Wo Kriege sind, wo Schüsse fallen, wo Gefangene leiden, wer befreit uns zum Leben? Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. Das ist ein Pfadilied, ein Pfadfinderlied. Die Pfadis singen das gern. Aber in diesem Sinn sind wir ja alle Pfadfinder, Botschafter an Christi Stadt. Pfadfinder können den Kompass lesen. Sie lernen es auch. Sie lesen den Kompass, damit sie den Weg finden. Wir haben den Kompass, den Jesus seinen Jüngern, seinen Getreuen beim Abschied versprochen hat. Als er ihnen die Antwort gab auf ihre Frage nach der Zeit und nach der Stunde seines Reiches. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er hat ihnen nicht gesagt, wann dieses Reich kommt. Aber er hat ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes fangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Da sind wir gemeint, hier und heute. Am Grab seines Freundes Lazarus hat Jesus die Botschaft getragen, die auch wir tragen dürfen. Da spricht Jesus zu Martha, der Schwester des Lazarus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, die Martha: ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und das, Geschwister, das ist das Wort von der Söhnung, von der Versöhnung, von dem Paul gesagt hat: Gott war in Christus und Gott versöhnte die Welt mit sich selber und Gott rechnete der Welt die Sünden nicht zu und er hat unter uns, hier in diesem Raum heute, aber auch überhaupt und insgesamt, er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Glaubst du das, liebe Schwester? Glaubst du das, lieber Bruder? Glauben wir das? Können wir aus vollem Herzen die Antwort geben auf die Frage Jesu: Glaubst du das? Ist das deine Antwort? Ist das meine Antwort? Ist das heute und immer unsere Antwort? Und ist es unser Bekenntnis? Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, der meine Sünde trägt, der mich erlöst hat, der mich mit Gott versöhnt hat. Wenn wir denn einstimmen können, wenn wir das können, wenn wir einstimmen können in dieses Bekenntnis, dann sind wir glückliche Leute. Und dann sind wir wirklich und wahrhaftig Botschafter an Christi Stadt. Dann haben wir der Welt zu sagen, durch Wort und Tat: Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott helfe uns dazu und ergebe unserem Zeugnis seine Kraft. Die Kraft seiner Liebe und die Kraft seines Heiligen Geistes, damit unser Wort und unser Leben zum Wort der Versöhnung an die Welt werde. Amen.